zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Akademiegespräch am Mittag. In Science-Fiction-Filmen ist es ein gruseliger und faszinierender Topos, die Mischung aus Mensch und Maschine. Und wie bei so vielen Phänomenen, die wir vor gar nicht allzu langer Zeit noch für reine Fantasie gehalten hätten, so sehen wir auch hier erste Schritte der Realisierung. Implantierte Computerchips überwinden zum Beispiel Taubheit oder schalten das Zittern eines Parkinson-Patienten auf Knopfdruck ein und aus. Gelähmte Patienten, denen ein Chip ins Gehirn implantiert wurde, sind in der Lage, an maschinelle oder eigene Gliedmaßen, vielleicht einen Roboterarm oder auch einen elektrischen Rollstuhl, allein durch ihre Gedanken den Impuls zur Bewegung zu geben. Solche Stories stehen inzwischen nicht mehr nur im Science-Fiction-Roman, sondern auch in der Zeitung. Und nachdem wir uns daran gewöhnen müssen, dass solche Entwicklungen in Windeseile von ihren ersten Schritten zur Alltagsrealität für uns alle gelangen, wird man sich damit auseinandersetzen müssen. Von dieser Geschichte sind wir Menschen direkt und existenziell betroffen, denn die KI entwickelt sich nicht nur in rasanter Geschwindigkeit weiter, wird intelligenter als wir, sondern sie rückt uns auch zu Leibe. Neulich hat in einem langen Artikel in der Zeit der renommierte amerikanische KI-Forscher Ray Kurzweil eine ebenso konkrete wie erschreckende Prognose abgegeben. Kurzweil ist einer der Grand Seigneurs der Szene, der dafür bekannt ist, dass er an solchen Vorstellungen eine fast kindliche Freude hat und dass er gerne zuspitzt. Er rechnet damit, dass wir, ich zitiere das einfach mal wörtlich und Sie können es auf der Folie auch mitlesen, dass wir in 4 Jahren, 2029, in der Lage sein werden, die rund 20 Milliarden Neuronen des Neokortex unseres Gehirns in direkte Verbindung mit einem Computer zu bringen. Mit Implantaten wird es wie selbstverständlich zu Interaktionen zwischen unseren Gehirnen und der Technik kommen. In wenigen Jahren wird das, was heute das Handy ist, ein Chip in uns drin sein. Wenn man nach einem Datum oder einem Namen sucht, wird man nicht mehr sagen können, ob die Antwort aus dem eigenen Gehirn oder dem KI-Assistenten auf dem Chip stammt. Das mag heute seltsam klingen, aber es wird kommen. Die Größe des Gehirns wird nicht mehr dadurch begrenzt sein, was durch den Geburtskanal passt. So in gewohnter Zuspitzung Ray Kurzweil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen geht's vermutlich wie mir. Spätestens jetzt, diesen Sommer, möchte ich besser verstehen, was da auf uns zukommt und wie man solche Thesen einordnen kann. Und dafür habe ich mir auch heute wieder zwei auskunftsfähige und hochinteressante Gäste zum Akademiegespräch am Mittag eingeladen und bin sehr froh, dass Sie beide so kurzfristig zugesagt haben, dass wir heute über dieses Thema diskutieren können. Ich begrüße also in alphabetischer Reihenfolge knapp zuerst Herrn Professor Dr. Thomas Fuchs aus Heidelberg, der eine faszinierende Kombination fachlicher Qualifikationen und beruflicher Verantwortungen vorzuweisen hat. Kann man heute gar nicht alles im Einzelnen aufzählen. Auf Medizin und Philosophie setzte er eine psychiatrische Ausbildung hier an der TU in München auf und wurde Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, dann schließlich Oberarzt an der Psychiatrischen Uniklinik Heidelberg. Er ist inzwischen außerdem Karl-Jaspers-Professor über philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie. Thomas Fuchs bewegt sich also zwischen Psychiatrie, Philosophie, Phänomenologie und den kognitiven Neurowissenschaften. Und er konnte in dieser wirklich ganzheitlichen Perspektive auf den Menschen manche reißerischen Thesen der, ich sag mal, isolierten Neurologie in ihre Schranken weisen. In vielen Publikationen hat er gegenüber Thesen wie zum Beispiel, es gibt gar keinen freien Willen, weil das Gehirn schon alles für uns entscheidet, hat er das direkte Erleben und die wahrnehmbaren Phänomene in ihr Recht gesetzt. Lieber Herr Professor Fuchs, schön, dass Sie da sind.
Gerne, freue mich.
Ich habe gleich mal eine persönliche Frage. Wenn Sie heute sehen, wie diese neuen Möglichkeiten der technischen Unterstützung unseres Körpers sich auftun, neu auftun, wird Ihnen da eigentlich Angst und Bange? Oder sehen Sie das mit großer Gelassenheit, weil der Mensch, wie Sie sehr wohl ausgearbeitet haben, ja immer schon auch ein ganz besonders intimes Verhältnis zu seinen Werkzeugen und Instrumenten entwickeln konnte? Also eher die Angst oder eher die Gelassenheit?
Also ich würde sagen, die Gelassenheit überwiegt, denn die Thesen und Prognosen von Ray Kurzweil sind so fantastisch und dürfen auf keinen Fall für bare Münze genommen werden, so dass sich die Vorstellung, wir würden in kürzerer oder auch längerer Zeit unser Gehirn quasi mit digitalen Quellen verbinden und das beliebig hin und her fließen lassen, für fantastisch und abwegig halte. Das wird so nicht kommen. Das können wir gerne noch im Einzelnen besprechen. Die Möglichkeiten sind für bestimmte Patienten mit motorischen Lähmungen sicher sehr vielversprechend, aber sie bewegen sich auf einer ganz anderen medizinisch-neurologischen Ebene. Also, was das betrifft, unser Gehirn würde sich in Zukunft quasi elektronisch erweitern lassen. Da bin ich ganz gelassen.
Alles klar, da haben wir da schon mal eine Duftmarke gesetzt, die ein bisschen auf das Ergebnis voraus verweist. Damit komme ich zu meinem zweiten Gast. Es ist der Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Augsburg, Professor Dr. Georg Gasser, der ebenfalls keine interdisziplinären Grenzgänge scheut, sage ich mal, und zu seinen Forschungsschwerpunkten neben der Metaphysik und den Fragen nach Identität und Person auch die Digitalisierung der Lebenswelt und das transhumanistische Menschen- und Weltbild zählt, also jene Denkrichtung des sogenannten Transhumanismus, die sich von der technischen Ertüchtigung des menschlichen Körpers ganz fantastische neue Möglichkeiten und ein Stück weit auch die Überwindung biologischer Grenzen und Schwächen erhofft. Georg Gasser hat somit einen geeigneten Referenzrahmen, um die transhumanistischen Träume auch einer Bewertung aus christlicher und theologischer Sicht zu unterziehen. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Gasser.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Meine persönliche Einstiegsfrage an Sie wäre, wie kommt man zum Transhumanismus als Forschungsschwerpunkt? Ist das der Reiz der philosophischen Fragen, die das aufwirft, oder ist auch eine Portion frühere oder bleibende Begeisterung für Science Fiction mit dabei?
Ja, bei mir war es jetzt weniger die Begeisterung für Science Fiction, sondern eher philosophische Diskussionen aus der Bewusstseinsphilosophie, also gerade dann auch so Vorstellungen, das Bewusstsein könnte laufend mit Hilfe von irgendwelchen technischen Updates erweitert werden. Stichwort Extended Mind. Also wir können unseren Geist irgendwie durch äußere Hardwares nochmals ergänzen, vergrößern, leistungsfähiger machen. Das wären für mich so die Themen aus der, eigentlich aus der Identitätsphilosophie, aus der Philosophie der Person, die mich dann auch stärker zum Transhumanismus geführt haben. Zum Teil allerdings auch einige theologische, ja, Traditionslinien. Es gibt interessanterweise auch in der Theologie eine Traditionslinie, die dem Transhumanismus gar nicht so abgeneigt ist. Also Stichwort Francis Bacon zum Beispiel, bis hin dann zu Teilhard de Chardin. Auch dort findet man so gewisse, zumindest ein gewisses Flirten mit transhumanistischen Gedanken.
Vielen Dank für diese ersten beiden Statements. Ich möchte jetzt gerne mal vorne anfangen. Also bevor wir in die spezifischen Fragen kommen, die Sie jetzt schon didaktisch fantastisch angeteasert haben, nochmal grundsätzlich fragen oder blicken auf das Gehirn im Organismus. Herr Fuchs, Sie haben immer wieder Gegenthesen zu prominenten Neurowissenschaftlern wie zum Beispiel Gerhard Roth vertreten. In einem Aufsatz sogar, ich habe das noch hier, das sind die beiden Bücher von Ihnen, die ich gelesen habe. Jetzt mal ein bisschen in die Kamera, da ist sogar ein Aufsatz drin über Neuromythologien, haben Sie es genannt, wo Sie versuchen, die Beweggründe zu analysieren. Wie kommen die dazu, dass Sie ständig mit solchen Thesen auf den Markt gehen, die von den Befunden nicht gedeckt sind aus Ihrer Sicht? Ich fände es schön, wenn Sie uns vielleicht zu Beginn noch einmal die gröbsten Vorurteile und falschen Vorstellungen so ein bisschen aufräumen könnten, die über unser Zentralorgan, das Gehirn im öffentlichen Diskurs kursieren. Denkt und das entscheidet das Gehirn für mich, ist das Gehirn der Sitz meines Bewusstseins. Das sind ja so die Klassiker, die man mal so gelesen hat im Spiegel. Vielleicht räumen Sie einfach nochmal, wenn Sie das in 5 Minuten können, einfach nochmal grundlegend im Zeitraffer so auf, was muss man mitnehmen, was halten Sie an diesen Thesen für nicht sachgemäß?
Ja, gerne. Die grundlegende Kritik, die in den Anfang der 2000er Jahre ja immer wieder gegenüber den Neurowissenschaften vorgebracht wurde und die ich für stichhaltig halte, selbst vertreten habe, ist die Verwechslung von Organ und Organismus. Also die Vorstellung, dass ein Teil Organ des Organismus sozusagen für das Ganze der Person, für das Ganze des Menschen steht, ist ein, wie man es damals nannte, ein mereologischer Fehlschluss, also ein Fehlschluss vom Teil auf das Ganze. Das Gehirn wurde und wird immer noch so betrachtet, als ob es selbst das Organ ist, das entscheidet, das wahrnimmt, das denkt, das plant, das berechnet. Also es werden menschliche personale Tätigkeiten, die einer Person zukommen, wie Sie mich jetzt hier sprechen sehen, dem Gehirn zugeschrieben, als ob das Gehirn nun sprechen würde und ich sozusagen nur der äußere Mechanismus bin, der das sprechende Gehirn zur Erscheinung bringt. Dem ist aber nicht so. Der Teil ist nicht das Ganze, sondern das Ganze ist immer die verkörperte Person, die das Gehirn natürlich braucht, um zum Beispiel jetzt sprechen, denken, überlegen zu können, die aber nicht im Gehirn lokalisiert ist. Also das ist der grundlegende Fehlschluss. Das Gehirn ist ein Teilorgan, ein zentrales Organ für das Personsein, aber es ist nicht der Ort der Person. Das wäre die grundlegende Kritik. Dem kann man jetzt im Einzelnen nachgehen und sagen, zunächst ist schon die Vorstellung, dass die Welt irgendwo im Inneren des Kopfes beheimatet ist, die wir wahrnehmen, in der wir agieren, deswegen unsinnig, weil der Körper und der lebendige Organismus in der Welt sein muss, damit all das, was wir fortwährend wahrnehmen, erleben, handeln, vollziehen, überhaupt möglich wird. Das heißt, das Gehirn kann ja nicht wahrnehmen, handeln, riechen, schmecken, tasten, sondern das alles ist ein Vollzug des Organismus insgesamt. Eigentlich ganz leicht einsehbar. Das Gehirn tastet eben nicht. Genauso wenig denkt es aber auch, denn das Denken ist ein Vollzug des Lebens, der voraussetzt, dass ein Gefühl von Lebendigkeit, also ein bewusstes Erleben, da ist. Das setzt aber wiederum genau das voraus, was wir auch spüren, nämlich unseren ganzen Leib, unseren ganzen Organismus im Atmen, im Bewegen, in den Empfindungen des Bauchraums oder der Brust. Das alles gehört zusammen, damit überhaupt Bewusstsein als Lebensgefühl existieren kann. Das Gehirn verbindet sich also mit dem gesamten Organismus in einer Weise, dass wir basales Erleben, Bewusstseinserleben finden und selbst erfahren können. Aber es ist nicht der Ort, an dem Erleben entsteht. Nur in Verbindung mit dem Gesamtorganismus kommt bewusstes Erleben zustande. Und das Denken mag ja sehr weitgehend auf Gehirnareale und Gehirnzentren zurückgreifen. Aber der Vollzug des Denkens hängt eben doch davon ab, dass wir uns spüren, dass wir uns fühlen, dass wir lebendig sind. Und in dieses Lebendigsein ist das Denken eingebaut. Und die letzte von Ihnen angesprochene Kritik richtet sich gegen die ebenfalls mereologische Verwechslung, das Gehirn sei sozusagen das Organ der Entscheidung. Aber jede Entscheidung wird von uns als Personen getroffen. Und die Vorstellung, dass das Gehirn unsere Entscheidungen determiniert, setzt einen metaphysischen Determinismus voraus, der so niemals bewiesen wurde, der nicht mal in der Physik vorausgesetzt wird, den nur die Neurowissenschaftler gerne hätten, damit sie dem Gehirn Entscheidungen zuschreiben können. Die entsprechenden Experimente von Benjamin Libet, die hier meist herangezogen wurden, sind inzwischen in ihrer Bedeutung völlig relativiert. Selbst von führenden Neurowissenschaftlern wird zugegeben, dass die Vorbereitung von Bewegungen keine Determinierung von Handlungen darstellt, sondern eben nichts anderes als die Vorbereitung, die wir sozusagen, bevor wir die Bewegung bewusst ausführen, schon im Gehirn registrieren können. Also die Ergebnisse von Libet sind völlig missverstanden und überschätzt worden. Das vielleicht ganz in Kurze.
Ja, vielen Dank für diesen ersten Aufschlag,
Ja.
Herr Professor Gasser. Damit sind wir schon mittendrin im Thema personale Identität, also auch einer Ihrer Forschungsschwerpunkte. Sie rezipieren aber auch die Diskurse innerhalb des Transhumanismus und für deren Bewertung, was am Menschen möglich werden könnte, ist natürlich ganz entscheidend, was für eine Vorstellung man von diesem Zentralorgan des Gehirns und seiner Funktion im Organismus und gegenüber der Außenwelt hat. Deshalb meine Frage an Sie: Würden Sie sich der Darstellung von Professor Fuchs im Großen und Ganzen anschließen oder gibt es auch auf der Gegenseite noch Argumente, die stark sind und die zu berücksichtigen wären und die ein bisschen Unsicherheit in diese Debatte bringen? Wie stehen Sie erstmal in der Sicht auf das Gehirn als Zentralorgan des Menschen?
Also ich würde hier eigentlich Professor Fuchs ganz zustimmen. Also gerade dieser mereologische Fehlschluss wurde dann auch von philosophischer Seite eigentlich sehr gut auch argumentativ nochmals unterlegt. Vielleicht lässt sich aber besser verstehen, wie man zu solchen Fehlschlüssen kommt, wenn man auch ein bisschen in die Wissenschaftsgeschichte blickt. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor für diese transhumanistischen Gedanken ist am Ende, dass man auf den bisherigen Erfolg der Naturwissenschaften blickt und sagt, die Naturwissenschaften waren gerade so erfolgreich, weil sie eine Methode der Dissectio Naturae durchgeführt haben, weil sie Ganzheiten aufgedröselt haben in die kleinen Bestandteile und dann versucht haben herauszufinden, wie verhalten sich diese Bestandteile, welche Merkmale kommen diesen Bestandteilen zu. Und die Idee war dann immer, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund einer frühen neuzeitlichen Physik, die ja auch einen Determinismus angenommen hat, da war die Grundidee immer, ich kann das Ganze vollständig erklären, wenn ich A, die Teile kenne, die dieses Ganze ausmachen und B, die Interaktionsmechanismen kenne, die zwischen diesen Teilen herrschen. Also diese Vorstellung war sehr prominent und interessanterweise wird in den Naturwissenschaften diese Vorstellung, die ist schon längst als ja, ad acta gelegt worden, ist vielleicht noch wissenschaftshistorisch interessant, aber in der Philosophie wird dieser Gedanke immer noch fortgeführt. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass natürlich diese Vorstellung einer vollkommen irgendwie durchdeterminierten, durchkontrollierten und somit auch letztlich vollständig erklärbaren Welt, dass das ein faszinierender Gedanke ist. Aber er ist halt überhaupt nicht, er ist philosophisch unsinnig und er ist auch unter wissenschaftstheoretischer Rücksicht überhaupt nicht belegt. Aber das nur ganz kurz zur Einordnung. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Moment. Transhumanisten weisen immer auch darauf hin, dass sie sagen, ja, jetzt sind wir noch nicht in der Lage, irgendwie genau zu wissen, wie das Gehirn funktioniert. Oder jetzt sind wir noch nicht in der Lage, einen vollständigen Gehirnscan irgendwie zu replizieren. Aber irgendwann werden wir in der Lage sein. Wir müssen nur auf den bisherigen Erfolg der Naturwissenschaften blicken. Im Mittelalter hätte auch niemand gedacht, dass wir irgendwann mit Flugzeugen irgendwie in ferne Länder reisen können. Heute halten wir das für ganz selbstverständlich. Und so wird irgendwann auch das Gehirn in seiner Komplexität vollständig durchleuchtet werden können. Dann können wir das irgendwie replizieren. Und dann wird am Ende auch deutlich werden, dass am Ende das, was den Menschen ausmacht, so wie zum Beispiel auch Ray Kurzweil, das beschreiben würde, der Mensch ist am Ende einfach eine Datenstruktur. Und wir müssen halt diese Datenstruktur irgendwie erklären. Wir müssen dann irgendwie die Funktionsweisen uns ja, deutlich machen. Wir müssen vielleicht auch die Hardware, die Materie, auf denen dann diese Informationsverarbeitung läuft, die müssen wir irgendwie verstehen lernen. Und dann können wir ja, das Gehirn oder was auch immer dann erforderlich ist, um Bewusstsein zu erzeugen oder Bewusstsein zu replizieren, dann können wir das auch entsprechend mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Einsichten und technischer Umsetzung nachbauen. Das ist so dieser Grundgedanke im Transhumanismus, der eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das ist wirklich ein Wissenschaftsoptimismus, der im Grunde auch die ganzen Fehlschläge in der Wissenschaftsgeschichte und die ganzen Sackgassen in der Wissenschaftsgeschichte außen vor lässt.
Haben Sie gerade von Hardware und Software gesprochen? Das ist ja, glaube ich, auch einer der Punkte von Ihnen, Herr Professor Fuchs, wo Sie sagen, das lässt sich beim menschlichen Gehirn überhaupt nicht unterscheiden, weil es sich im Grunde erst im Laufe des Lebens und der Entwicklung epigenetisch entwickelt zu einem Organ, das dann quasi komplementär zu seiner Umwelt passt. Sie haben geschrieben, wie ein Schlüssel zu einem Schloss. Das finde ich sehr, sehr anschaulich. Ihr zentraler Begriff für das Gehirn ist das Beziehungsorgan. Das heißt, also damit ist an erster Stelle die Beziehung der menschlichen Organe im Organismus gemeint, dass das Gehirn koordiniert und ausgestaltet diese Beziehungen der Organe untereinander, aber eben auch der Schritt darüber hinaus zur Umwelt, zur Außenwelt des Organismus, zum Raum, in dem der Mensch sich bewegt, aber auch zu anderen Individuen, mit denen er in intensiven Austausch treten kann, wie wir das jetzt gerade machen. Das würde mich auch nochmal interessieren, quasi als Zwischenschritt zum Implantat. Inwiefern ist das Gehirn auch angewiesen auf mehr als die Organe im Innern des Körpers, sondern auf einen Austausch mit dem, was um es herum passiert, und oder auf Instrumente, auf Geräte, die man sich anverleiben kann. Inwiefern entwickelt das Gehirn seine tatsächliche Form auch nur in diesen Strukturen und in diesem Austausch, in Beziehungen letztlich?
Ja, also zunächst müssen wir das Gehirn wie die anderen Organe des Körpers immer in einem Kreisprozess betrachten. Das beste Beispiel ist natürlich das Herz. Das Herz ist sicher ein Zentralorgan der Blutbewegung, aber Jeder Mediziner, auch jeder Kardiologe weiß, dass das Entscheidende natürlich der Kreislauf ist, in den das Herz eingebettet und eingebaut ist, sicher als ein zentrales Steuerungsorgan, aber nur die Blutbewegung im Gesamtorganismus macht das Herz überhaupt zu einem sinnvollen Organ. Das Gleiche gilt für die Lunge. Die Lunge ist natürlich nur deswegen ein Hauptorgan der Atmung, weil die Interaktion des Organismus mit der Umwelt einen fortwährenden Luft- und Stoffaustausch, Energieaustausch beinhaltet, in den die einen Kreislauf, also in den die Lunge eingebettet ist. Das Gleiche gilt für das Gehirn. Alle Modifikationssteuerungsfunktionen, die das Gehirn sicher hat, sind nur sinnvoll vor dem Hintergrund einer kreisförmigen Interaktion des Gehirns mit dem übrigen Organismus. Das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass das die Grundlage unseres Lebensgefühls ist, die fortwährende Regulation der inneren Homöostase des Organismus. Dann aber auch die Kreisläufe von sensomotorischer Interaktion mit der Umwelt, wahrnehmen, sich bewegen. Das sind die Prozesse, die Lebewesen ursprünglich auszeichnen. Und das Zentralnervensystem baut sich sozusagen in diese Kreisprozesse, in diese Interaktion von Organismus und Umwelt ein und entwickelt sich immer weiter, ist aber nicht der Ursprung der Kreisprozesse, sondern es ist ein Modulations-, ein Beziehungsorgan. Das Zentralnervensystem entwickelt sich dann weiter zum Gehirn. Aber es ist immer eine Folge schon bestehender Kreisprozesse, in denen das Lebewesen steht. Das gilt auch für das menschliche Gehirn. Und das gilt dann auch, wie Sie schon richtig gesagt haben, für die Gestaltung, also für die Ausformung des Gehirns, dass es sich nämlich fortwährend anpasst an die Erfahrungen, das heißt die Interaktionsprozesse, sensomotorische und andere Erfahrungsprozesse. Das Gehirn ist durch seine Plastizität in der Lage, diese Erfahrungsprozesse quasi umzusetzen in neuronale Bereitschaften, in entsprechende Netzwerke, die dann die Interaktion immer weiter begünstigen, immer besser differenziert ablaufen lassen. Das Gehirn passt sich also der jeweiligen Erfahrung an, ist deswegen auch kein Computer, weil es in jedem Moment seines Funktionierens sich bereits wieder umformt. Das heißt, wir können Hardware und Software, wie Sie schon gesagt haben, hier, wenn wir die Begriffe überhaupt verwenden wollen, die eigentlich nicht so richtig passen zum Lebendigen, aber sagen wir mal, als cum grano salis genommen, können wir Hardware und Software hier gar nicht unterscheiden. Es wäre so, wie wenn sich unser Laptop in jedem Moment, wo wir ihn bedienen, schon wieder ein klein bisschen umstrukturiert, also quasi das Programm schon nicht mehr das gleiche ist. Das läuft also im Lebendigen ganz anders ab. Das Gehirn tut nie zweimal genau das Gleiche, weil es in jeder Interaktion, in jedem Geschehen schon wieder seine Netzwerkstruktur ein wenig umgeformt hat. Deswegen lässt sich Hardware und Software nicht unterscheiden. Im Gegenteil, das Gehirn passt sich fortwährend der jeweiligen Erfahrung an. Die ist also das Übergeordnete und deswegen nenne ich das Gehirn das Beziehungsorgan, weil es diese Beziehungen aufnimmt, ermöglicht, moduliert, aber nicht erzeugt.
Herr Professor Gasser, anders als beim Handy, wo wir ja quasi immer noch über unsere normalen Sinneswahrnehmungen in diesen Kreislauf Dinge einspeisen, geht es im Transhumanismus ja auch um eine direkte semi-organische Kopplung, sage ich mal, der Elektronik an den menschlichen Organismus. Ich kann mir das biologisch-physisch überhaupt nicht vorstellen. Da müssten sich doch im Grunde Synapsen an einen Chip anheften. Es müsste Schnittstellen geben. Das Gehirn müsste die elektronischen Signale in seiner eigenen Kommunikationslogik irgendwie mit Bedeutung belegen können. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie das funktioniert oder wie die Transhumanisten es sich vorstellen, in den Bereichen, wo es ansatzweise schon Wirklichkeit ist, aber vor allen Dingen auch, wo man den technologischen Fortschritt hinlaufen sieht? Wie konkret sind da die Fantasien, einfach was diese ganz basale operative Ebene betrifft?
Also wie das jetzt ganz genau funktioniert, ist auch unter einer technologischen oder medizinischen Rücksicht, da ist vermutlich der Professor Fuchs der kompetentere Ansprechpartner. Aber es gibt zum Beispiel, Elon Musk hat ja auch dieses Unternehmen Neuralink. Dort geht es ganz gezielt darum, wie können wir unser Gehirn oder unser Nervensystem mit irgendwelchen Chips oder einer künstlich hergestellten Hardware verknüpfen. Auch bei Musk spielt im Grunde ganz ähnlich wie bei Kurzweil. Sie haben ja vorhin auf dieses Interview in der Zeit hingewiesen. Und die Motivation bei Kurzweil ist ja eigentlich auch, dass er sagt, wir können nur dann langfristig gesehen mit KI leben, beziehungsweise als Menschen mit KI überleben, wenn wir uns irgendwie in diesen Verschmelzungsprozess einbringen, weil sonst irgendwann, er hat ja diese Theorie der Singularität, also diese Vorstellung, irgendwann werden sich diese KI-Systeme so weiterentwickeln, dass an einem bestimmten Punkt die KI-Systeme so mächtig werden, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können, dass diese KI-Systeme auch so etwas wie Selbstbewusstsein entwickeln und dann wir in die Gefahr hineinlaufen, dass uns diese KI-Systeme versklaven oder vielleicht sogar auslöschen werden, weil sie uns als irgendwie als lästige Konkurrenten wahrnehmen. Also das ist so eine dystopische Vision, die Kurzweil hat. Diese Dystopie teilt auch Elon Musk und für Musk ist das auch eine Motivation, warum er dieses Unternehmen Neuralink überhaupt ins Leben gerufen hat. Also jetzt sind wir, wie vorhin schon kurz angedeutet wurde, also bei Prothesen zum Beispiel ist man durchaus erfolgreich, dass man dann irgendwie hier Schnittstellen herstellen kann, um mit dem Gehirn oder es heißt dann manchmal auch in den Medien, um mit Gedanken eine Prothese auch irgendwie kontrollieren und bewegen zu können. Aber die transhumanistische Vision besteht meines Erachtens, oder zumindest starke transhumanistische Visionen bestehen letztlich darin, dass man sich am Ende gänzlich seines Körpers entledigt. Also für den Transhumanismus ist unsere leibliche, unsere verkörperte Existenz letztlich eine Art Hindernis, ein biologisches Hindernis. Und die Idee besteht darin, dass man sagt, naja, wir haben uns halt evolutionär so entwickelt, als wir sind halt biologisch konstituierte Lebewesen, aber das muss ja nicht das letzte Wort sein, sondern diese Evolution läuft jetzt weiter und tritt jetzt in diese Phase einer technologischen Evolution ein. Also die biologische Evolution des Menschen kommt sozusagen zu ihrem Ende und mündet dann in diese technologische Evolution. Und das Ziel ist letzten Endes nicht nur, dass man irgendwelche Schnittstellen herstellt, um vielleicht Prothesen bedienen zu können oder vielleicht auch, um irgendwelche externe Datenbanken einen Zugriff zu haben, mental, sondern die letzte Vision von Leuten wie Kurzweil besteht eigentlich darin, sich gänzlich dieser biologischen Fesseln zu entledigen, um dann irgendwie in Form eines mentalen Uploads, ja, im digitalen Raum, wie auch immer das dann man sich vorstellen mag, aber dass man dann irgendwann im digitalen Raum als eine digitale Entität weiter existiert.
Heißt, in dem Modell wäre es im Grunde gar nicht mehr so dystopisch, wenn irgendwann die Maschine den Menschen abschafft, weil der Mensch quasi sein Bewusstsein transferiert hätte. Also quasi Implantat ist nur der Zwischenschritt. Irgendwann ziehe ich ganz rüber, wie im Kinofilm Avatar, und brauche dann quasi mein
Genau.
körperliches Korrelat gar nicht mehr. Passt das denn überhaupt zu unseren biologischen Grundlagen? Jetzt, ich wollte es eigentlich am Schluss machen, aber jetzt sind wir doch schon beim Thema des digitalen Animismus. Also ist es denn vorstellbar, dass eine Maschine Bewusstsein entwickelt, wie es der Mensch hat? Wer von Ihnen beiden mag zuerst antworten?
Kann ich gerne beginnen. Das ist eine Frage, die vor allem darauf hinausläuft, ob wir irgendeinen Beleg dafür haben, dass eine Sammlung von Informationsdaten irgendetwas mit Bewusstsein zu tun hätte. Dieser Beleg ist noch niemals irgendwo erbracht worden. Es ist eine rein funktionalistische Behauptung, die das Gehirn als Computer betrachtet, dass es definitiv nicht ist. Es gibt viele Gründe dafür. Einen hatte ich schon genannt. Hardware und Software sind ständig in Übergang miteinander. Also es gibt keine Unterscheidung zwischen Hardware und Software. Es gibt noch andere Gründe dafür, dass das Gehirn nicht als Computer betrachtet werden kann. Zum Beispiel, weil die Signalübertragung zwar bis zu einem gewissen Grad einer 0- und 1-Schaltung ähnelt, aber durch Neuromodulatoren so modifiziert und ständig fein getuned wird. Das sind also Stoffe, die das Gehirn beeinflussen in seinem Funktionieren und die für die Gefühle zum Beispiel zentral sind. Das sind alles Regulationsmechanismen und Prozesse, die in Computern überhaupt nicht ablaufen, die also sozusagen die Signalübertragung fortwährend einstellen und einstimmen. Dann kommt noch hinzu, dass das Gehirn eben verbunden ist mit dem übrigen Organismus über verschiedene neurobiochemische und Blutmechanismen, also Blutstoffe. Das heißt, der Computer müsste sozusagen an einen lebendigen Organismus angeschlossen werden, um dem irgendwie gleichzuziehen. All das ist ja gar nicht der Fall. Also das Gehirn ist kein Computer. Jetzt kommt aber hinzu, dass die Vorstellung, Informationen seien das, was Bewusstsein ausmacht, wie gesagt, niemals belegt werden konnte. Und das liegt einfach daran, dass Bewusstsein ja nur festgestellt werden kann, entweder subjektiv durch mein Erleben, und ich bin eben nun mal ein Lebewesen und von meinem Gehirn weiß ich gar nichts, aber auch der Neurowissenschaftler kann ja niemals Bewusstsein anders feststellen als eben an dem wachen und lebendigen Menschen. Wenn er nämlich in das Gehirn hineinsieht, dann sieht er niemals Bewusstsein. Er sieht immer nur bestimmte Voraussetzungen, notwendige Voraussetzungen dafür, dass Bewusstsein entstehen kann. Das Gehirn ist natürlich insgesamt eine notwendige Voraussetzung, denn ohne das Gehirn wären wir sicher nicht bewusst. Aber die notwendige Voraussetzung ist eben nicht die hinreichende Voraussetzung. Die hinreichende ist der gesamte Organismus. Wenn Sie also ins Gehirn hineinsehen, taucht dort nirgendwo an irgendeiner Stelle Bewusstsein auf, wo Sie hinzeigen können und sagen, haha, da sehen wir jetzt, der Betreffende ist bewusst oder nicht. Diese Stellen gibt es nicht. Bewusstsein ist die Äußerung und die Erfahrung eines gesamten Organismus. Die Behauptung, irgendwelche Informationsdaten, die wir dem Gehirn entnehmen können, seien das Gleiche oder seien identisch mit Bewusstsein, ist genau das. Es ist eine pure Behauptung. Wenn wir also das Gehirn jetzt irgendwie scannen könnten, das ist die nächste fantastische Idee des Transhumanismus, dass wir also alle Zustände des Gehirns in irgendeiner Weise als Informationszustände herausziehen, extrahieren oder kopieren könnten, das ist die nächste fantastische Idee, weil sie voraussetzt, dass es einen statischen Querschnitts- oder Ist-Zustand dieses lebendigen Systems Gehirn überhaupt geben könnte, den wir kopieren. Aber das Gehirn ist, wie ich schon sagte, in einer ständigen flüssigen Interaktion, in einem ständigen Prozess geschehen. Und die Vorstellung, das kopieren zu können und irgendwo anders wieder weiterlaufen zu lassen, gleicht der Vorstellung, dass ich einen Wasserfall irgendwo kopieren und an anderer Stelle dann wieder abstürzen lassen könnte. Eine unsinnige Vorstellung, die wirklich eigentlich eine Naivität verrät, die leider nie in Frage gestellt wird, die aber schon grundstürzend ist. Also die Vorstellung des Mind-Uploading ist eine Fantasterei, nichts anderes.
Das klingt jetzt schon nach sehr vernichtender Kritik an den Grundlagen des Transhumanismus. Also
ja.
Als blutiger Laie denke ich mir, gut, also was die sich da erträumen, geht halt nicht, Punkt. Aus den und den Gründen, Herr Professor Gasser, über das werden die doch auch reflektieren. Ist es einfach diese Hoffnung, das kommt dann schon irgendwann, auch wenn ihr es euch alle nicht vorstellen könnt, oder gibt es doch noch etwas konkretere Anknüpfungspunkte oder Fundamente, auf denen man diese Hoffnung aufbauen kann? Die sind ja nicht doof, sag ich mal.
Also meistens wird wirklich, es wird eben, wie ich schon gesagt habe, entweder auf die Wissenschaftsgeschichte verwiesen, dass man sagt, man hat so tolle Erfolge im Laufe der Wissenschaftsgeschichte vorzuweisen, das hätte man sich auch alles nicht erträumen können. Und wir sind eben jetzt auch quasi kognitiv derzeit zu beschränkt, uns das vorstellen zu können. Aber mit dem Fortschritt der Forschung, mit noch feinkörnigeren technischen Anwendungen werden wir irgendwann dazu kommen, dass wir eben das Gehirn oder wenn mehr als das Gehirn notwendig sein sollte, dann eben auch die entsprechenden Körperteile, dass wir die irgendwie technisch replizieren können. David Chalmers, einer der führenden Bewusstseinsphilosophen, der diesen transhumanistischen Ideen auch nicht abgeneigt ist, der spricht dann von einer funktionalen Isomorphie. Also wir müssen halt irgendwie schaffen, jetzt ist unser Körper eben auf gewisse Weise so strukturiert, dass diese Funktion des Bewusstseins generiert und aufrechterhalten werden kann. Und die Aufgabe der Wissenschaft besteht eben darin, eine entsprechende funktionale Isomorphie zu generieren, eine künstliche Isomorphie, wo dann quasi dieses Bewusstsein auch drauf laufen kann. Das ist der eine Punkt, also der Erfolg der Wissenschaftsgeschichte, auf den wird hingewiesen. Der zweite Punkt ist, dass Leute wie Chalmers letztlich sagen, na ja, wir wissen eigentlich auch nicht so wirklich, wie ein biologischer Organismus Bewusstsein erzeugt. Also wir tappen hier im Dunkeln und er entwickelt daraus dann so eine Art Tu-Quoque-Argument, dass er sagt, naja, von einer biologischen Perspektive aus weiß man nicht, wie Bewusstsein von lebendigen Organismen erzeugt wird und wir wissen halt auch nicht, ob wir nicht irgendwann in der Lage sein werden, dass ein entsprechender isomorpher, funktionaler, künstlich erzeugter Körper Bewusstsein oder eine KI Bewusstsein generieren kann. Wir tappen hier halt einfach im Dunkeln und können hier nicht wirklich etwas Sinnvolles darüber sagen. Vielleicht, ich wollte nur noch auf einen Punkt hinweisen. Also das ist war jetzt nur die Antwort oder die unmittelbare Antwort auf Ihre Frage. Was natürlich überhaupt nicht mit berücksichtigt wird, ist noch ein anderer Aspekt. Ein Organismus ist immer in eine Umwelt eingebettet und ich muss diese Umwelt auch immer mit bedenken, damit ich überhaupt adäquat über bewusste Prozesse nachdenken kann. Also wir sind ja nicht irgendwie so distanzierte Beobachter, die irgendwie die Welt nur repräsentieren, sondern der primäre Zugang zur Wirklichkeit ist eigentlich immer der eines aktiven Vollzugs. Wir interagieren laufend aktiv mit einer Umwelt durch unsere Sinne, in unseren Gedanken, durch unsere körperlichen Vollzüge. Und das sind alles noch Dimensionen, die dann in diesen Visionen eines Mental Uploads überhaupt nicht mit berücksichtigt werden. Es ist auch interessant, in der Literatur wird dann immer nur gesprochen, es ist so toll, ich kann mir dann alle Sprachen irgendwie durch diesen Upload reinziehen oder ich kann dann super Schach spielen. Also es sind immer hochkognitive Tätigkeiten, auf die verwiesen wird, aber es wird nie gesagt, ich kann dann besser wandern gehen oder ich kann mich dann besser in einer natürlichen Lebenswelt zurechtfinden.
Aber da würden jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie, Herr Professor Fuchs, wenn ich auf meine Eingangsfrage zurückkomme, sagen, da ist eine Grenze, die man niemals wird überschreiten können. Eben, ich kann maximal den Wasserfall fotografieren, aber ich kann ihn nicht im Fluss irgendwo anders nachbauen. Das heißt, Sie würden jetzt sagen, was da möglich ist mit Implantaten in unserem Gehirn, bleibt letztlich in der Logik, in der wir sind, wenn wir Klavier spielen, andere Instrumente benutzen, der Blindenstock, in dem der Blinde unten an der Spitze quasi spürt, wo es weitergeht, oder Sie hatten, wenn man das Auto rangiert, wenn ich aufs Handy gucke. Also das sind, wir bleiben in dieser natürlichen Struktur, wie wir unsere Instrumente benutzen und stoßen dann an die natürliche Grenze. Und die eigentlichen Träume des Transhumanismus werden nicht erreichbar sein aus diesen naturwissenschaftlichen Gründen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also Herr Gasser hat ja schon die zwei wesentliche Motive formuliert, die natürlich hinter diesem Optimismus stehen. Ich würde sie etwas kritischer noch einmal formulieren als zwei Glaubensüberzeugungen, die einfach ungefragt übernommen werden, die ungefragt gehegt werden, nämlich der Erfolg der Wissenschaftsgeschichte. Nun gut, daraus kann man alles und nichts schließen, dass es enorme Erfolge und auch unerwartete Erfolge gegeben hat in der Wissenschaftsgeschichte. Das soll ja gar nicht bestritten werden. Aber kann ich daraus jede beliebige Zukunftsvision oder jede Wunschvorstellung mir als erträumen? Gut, ich kann sie erträumen, aber die Vorstellung, dass die Wissenschaft das alles mal erreichen können wird, ist nichts alles als eine Glaubensüberzeugung. Die Wissenschaft kann mit zunehmendem Fortschritt viele Probleme erst recht nicht lösen. Schon die Frage, was Leben überhaupt ist und wie Leben entstanden ist, ist völlig ungeklärt. Auch nur auf die Probleme der Quantenphysik verweisen, um zu zeigen, dass Wissenschaft natürlich einen Fortschritt unterliegt, aber dass sie mit jedem Fortschritt auch immer neue Fragen und neue Probleme aufwirft. Die Vorstellung, dass das alles mal gelöst werden kann, ist eben eine Glaubensüberzeugung. Eine Glaubensüberzeugung ist auch die Vorstellung, das Gehirn sei ein informationsverarbeitender Computer und mit Apparaten müsste sich doch Bewusstsein genauso aufbauen lassen. Es ist eine Glaubensüberzeugung, weil der Schluss von den Informationsmengen, die im Gehirn verarbeitet werden, auf das Bewusstsein niemals möglich gewesen ist. Die Frage, wie wir qualitatives, subjektives Erleben gewinnen können aus einem informationstheoretisch gedachten Geschehen, ist ungeklärt. Niemand kann sagen, und das hat ja Chalmers auch zu Recht zugegeben, wie denn dieser Sprung ablaufen soll. Die Vorstellung also, dass es in einem anderen, ganz anderen System, nämlich einem mechanisch-maschinellen System, zum gleichen Auftauchen von Bewusstsein kommen müsste, wie es beim menschlichen Organismus der Fall ist, ist wiederum eine Glaubensüberzeugung, nichts anderes.
Ich hatte
Die
noch ganz andere.
Frage, wie wir das Upload noch verstehen, ist nochmal biologisch genauer anzusehen. Das Gehirn lässt sich nicht sozusagen durch Downloads oder durch Chips mit Informationen versehen, die uns erlauben würden, mit Herunterladen jetzt, was weiß ich, Chinesisch zu lernen. Denn das Gehirn, wie ich gezeigt habe oder gesagt habe, passt sich Interaktionen an. Es lernt, wenn wir das mal so ausdrücken wollen, denn lernen tut eigentlich nur der Organismus, also das Lebewesen. Aber sagen wir mal, das Gehirn passt sich an, es lernt durch fortlaufende Interaktionen. Es gibt keinen Chip, das wird immer behauptet von Kurzweil oder Musk und anderen, es gibt keinen Chip, der sozusagen in das Gehirn eingebracht, strukturierte Informationen in das neuronale System einbringen kann, die dann vom neuronalen System verarbeitet und aufgenommen werden. Das ist einfach nicht der Weg, wie das Gehirn lernt. Und das wird auch nicht der Weg sein. Was also Chips im Gehirn bewirken können, ist allenfalls das Ablesen von bereits bestehenden geordneten sozusagen Prozessen, die dann dazu dienen können, und das ist ja eine tolle Sache, auch Cursor zu steuern oder mechanische Bewegungen über Computerinterfaces in der Umwelt hervorzurufen. Das macht die Person durch ihre Vorstellung. Aber der umgekehrte Weg, also das Chip lädt irgendetwas
Auslesen
in
des
das
Chips ins
Gehirn,
Gehirn.
das gibt
Macht
es
es
nicht.
nicht.
Das ist einfach eine pure Behauptung, nicht mehr.
Herr Professor Gaster, Sie hatten vorhin schon mal anklingen lassen, aus welchen Motiven heraus denn der Transhumanismus seine Träume träumt. Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, ist das naturwissenschaftlich nicht gedeckt. Also, wie Sie es gerade sagten, da wird noch mehr gehen, als wir heute haben. Aber dieser qualitative Sprung in eine echte Verschmelzung ist nicht vorstellbar. Würden Sie sagen, dass diese Hoffnungen trotzdem da sind? Da sind wir ja mitten in theologischen Begriffen. Da sind wir am Ende aus philosophischer Sicht hier eher bei einem religionswissenschaftlichen Thema als bei einem naturwissenschaftlichen.
Genau, also das Stichwort Glaubensüberzeugung ist ja schon gefallen und es gibt tatsächlich auch religionswissenschaftliche Studien, die hier zumindest, ich sage jetzt mal, strukturelle Parallelen aufzeigen zwischen transhumanistischen Bildern oder diesem transhumanistischen Menschenbild und etwa dem Menschenbild das stark von einem Leib-Seele-Dualismus geprägt ist. Also gerade so gnostische, spätantike gnostische Menschenbilder, wo auch der Leib als Grab der Seele, der Leib als Fessel des Geistes gedeutet wird. Also diese grundsätzliche Skepsis bis hin zu offener Abneigung unserer leiblichen Strukturen, das ist etwas, das finden wir gerade in einem spätantiken Neuplatonismus, in der Gnosis. Und da gibt es in der Tat religionswissenschaftliche Beiträge, die hier strukturelle Parallelen aufzeigen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Musk oder Kurzweil oder andere Gnostiker gelesen hätten oder sich irgendwie dem der Gnosis verbunden fühlen, aber es gibt hier zumindest sehr ähnliche argumentative Strukturen, auf die Religionswissenschaftler hinweisen. Und die würden auch sagen, wir haben es hier vielleicht mit einer Art, mit einer Art säkularen Glaubenssystem zu tun. Also an die Stelle Gottes tritt dann eben der Mensch der Kraft seiner eigenen Ratio und dieser evolutionären Kräfte, die letztlich den Menschen innewohnen, dann irgendwann in der Lage sein wird, quasi diesen beschränkten Zustand menschlichen Daseins zu überwinden. Also auch diese Vorstellung, wir leben jetzt in einem Art bedauernswerten Zustand und der zukünftige Zustand ist dann ein Zustand der Erlösung, ein Zustand, wo es uns viel besser geht. Das ist ja auch ein typisches religiöses Motiv.
Alles klar, dann sind wir am Ende eigentlich unserer Interviewzeit angekommen, an die Teilnehmenden gerichtet. Ich frage gleich, welche Fragen Sie haben. Bitte Sie, sich mit dem Handhebebutton zu melden, dann sehe ich, wer sich alles gemeldet hat und in welcher Reihenfolge. Vorher aber noch eine Schlussfrage an Sie, Herr Professor Fuchs. Wenn das Gehirn ein Beziehungsorgan ist, Beziehung zu den anderen Organen im Organismus, Beziehung des Organismus in die Umwelt, zu Geräten, Instrumenten, möglicherweise auch zu Chips im Gehirn. Wie denken Sie in Ihrem Modell so etwas wie eine Beziehung zu Gott?
Die Beziehung zu Gott ist eine Beziehung, die auf Bewusstsein, auf bewussten Gefühlen und auf bewussten ja, Denkprozessen beruht, die also natürlich eine Form des organismischen Existierens voraussetzt, die aber in der Lage ist, die unmittelbare Umwelt zu transzendieren. Dazu sind wir als Menschen in der Lage, weil wir im Unterschied zu Tieren nicht sozusagen als Zentren einer Umwelt alleine uns erleben, sondern aufgrund unserer Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, sich in andere hineinversetzen, sich in einen Standpunkt außerhalb unserer selbst zu stellen, dass wir in der Lage sind, unsere zentrale Stellung zu transzendieren, also uns die Welt von oben vorzustellen, wenn man so will. Und da sind wir ja schon nahe bei den traditionellen Gottesvorstellungen. Wir können also über unsere organismische, leibliche Existenz hinaus denken. Und das ist natürlich die Grundlage dafür, uns auch die Sterblichkeit vorzustellen, das Unendliche zu denken und schließlich auch Gott zu denken. Die Voraussetzung ist eine organismische Bewusstseinstätigkeit, aber wir sind als Menschen in der Lage, diese Zentralität zu übersteigen. Das wäre die Konzeption, die wir hierzu brauchen.
Vielen Dank. Dann würde ich jetzt tatsächlich in die Runde gehen. Ich sehe zwei Meldungen von Helmut Scheel und Hartmut Wilhelm. Bitte, Herr Scheel, Sie zuerst.
Vielen Dank. Wenn man das Gehirn als Beziehungsorgan betrachtet, ist ja der Mensch das Beziehungswesen, das auf dem Beziehungsorgan mit beruht. Wir werden aber doch heute bereits durch KI beeinflusst, ja, und in Zukunft mehr und mehr, so meine Sichtweise, durch KI konditioniert, weil wir den Chip zwar nicht in uns tragen, aber permanent als Handy mit uns. Ob ich jetzt das kleine Teilchen im Hirn habe oder von außerhalb, permanent durch Technik beeinflusst werde, ist ja für mich mal sekundär. Und Spitzer hat ja zum Beispiel schon vor vielen Jahren die KI also als neuronale Netze bezeichnet. Und in der Art und Weise funktionieren sie auch. Und wie wird es dann aussehen, wenn biologische Chips gebaut werden, die eventuell noch viel mehr Möglichkeiten haben, uns Sinneseindrücke vorzugaukeln, die genau zu unserer Funktionsweise des Gehirns passen und damit letztendlich Einfluss auf uns nehmen?
Vielen Dank, Herr Scheel. Wer von Ihnen beiden mag antworten?
Ja, ich beginne zumindest mal, weil es mir jetzt nochmal mit der Technologie zu tun hat und der Neurotechnologie. Also zunächst mal macht es schon einen großen Unterschied, ob wir ein Handy in der Tasche haben und es benutzen oder ob uns irgendwelche ja, Sensoren und elektronische Technologie an das Gehirn oder in das Gehirn eingebaut wird. Denn das unterliegt ja dann nicht mehr unserer Freiheit der Nutzung, sondern das verändert tatsächlich unser Erleben. Ich betone aber nochmal, dass die Vorstellung, man baut da biologische Chips und die machen dann alles Mögliche mit dem Gehirn, dass die eine reine Utopie ist. Solche Chips gibt es nicht. Und was Elon Musk sich vorstellt und auch realisiert hat, sind elektronische sozusagen Abtast-Chips, die zwar unter die Schädeldecke an das Gehirn gebracht oder in das Gehirn quasi gestochen werden können, die aber auch nichts anderes machen als die EEG-Hauben, die Patienten sonst bekommen, nämlich die Gehirnströme sozusagen ablesen, um auf die Weise die Beeinflussung von Cursern oder von elektronischen Prothesen zu ermöglichen. Es ist keine umgekehrte, kein Herunterladen auf das Gehirn möglich. Dazu kommt noch etwas ganz Entscheidendes. Diese Chips müssen durch eine hochriskante und komplexe Operationstechnologie unter den Schädel eingebracht werden. Das macht man nicht mal so eben im alltäglichen Verfahren, sondern das kann allenfalls, wenn es sich weiterentwickelt und auch wirklich die Risiken damit kontrolliert werden können, das macht man allenfalls mit schwer beeinträchtigten neurologischen Patienten, die das sozusagen als eine Rettungsmöglichkeit sehen, um überhaupt noch mehr in Kontakt mit ihrer Umwelt zu kommen. Das Ganze ist kein Routineeingriff, der nun einfach sozusagen mal schnell einen Chip irgendwo dahin bringt. Das ist eine eindeutige, eine massive Gehirnintervention und Gehirnoperation. Das wird niemals Routine werden. Aber ich betone nochmal, lassen Sie sich von dem Wort Chip nicht irre machen. Es bedeutet nicht, dass da irgendwelche Informationen ins Gehirn geladen werden. Das ist einfach falsch. Ja, dieser Eindruck zu erwecken, das sei sozusagen der nächste Schritt und das würde einfach schon bevorstehen. Das ist einfach Marketing und nichts anderes.
Mir ging es auch um die Technik der Beeinflussung, ob jetzt außerhalb oder innerhalb.
Ja, aber wir werden durch diese Chips nicht beeinflusst werden können. Das wird nicht funktionieren. Durchs Handy schon viel eher, ja.
Vielleicht.
Das sind die Methoden der Beeinflussung, ja.
Genau, wenn ich da noch ganz kurz anschließen darf, also da ist es natürlich so, dass diese digitale Umformung der Lebenswelt auch mit massiven Veränderungen einhergeht, wie wir in Zukunft mit unserer Lebenswelt interagieren. Und das betrifft vielleicht dann nochmals stärker die jüngere Generation, die eine nicht digitalisierte Lebenswelt gar nicht mehr kennt. Also Leute, Sozialpsychologen wie Jonathan Haidt zum Beispiel, der spricht auch vom Ende einer spielbasierten Kindheit, also dieser natürliche Umgang von Kindern oder Jugendlichen mit einer primär mal natürlichen Lebenswelt, wo diese Lebenswelt entdeckt wird. Hier würde Haidt sagen, das ist etwas, das inzwischen weitgehend eingeschränkt ist, gerade auch durch digitale Medien, weil sich Jugendliche und Kinder jetzt viel stärker im digitalen Raum bewegen. Und dort natürlich dieser unmittelbare Kontakt mit einer Verleib oder mit einer materiellen Wirklichkeit, wo dieser Kontakt auch mit der Widerspenstigkeit der Wirklichkeit zunehmend abnimmt. Also da gibt es natürlich massive Veränderungen, wie Menschen in Zukunft vielleicht auch, gerade die sich sehr stark nur in digitalen Welten bewegen, wie die dann ihre Umwelt wahrnehmen. Aber das hängt eben, das ist immer eine andere Form der Beeinflussung, wie diese Vorstellung, wir könnten mit Hilfe von Chips irgendwie ja, das gesamte verfügbare Wissen der Welt in unser Gehirn irgendwie hineinladen.
Dann nehme ich diesen Aspekt mal mit für ein anderes Akademiegespräch am Mittag. Jetzt haben wir noch zwei Fragen und etwa 5 Minuten. Das heißt, wir müssen uns mit Fragen und Antworten ein bisschen sputen und es wird keine dritte Frage mehr angenommen werden können, weil ich immer pünktlich aufhöre. Herr Wilhelm, bitte, was ist Ihr Anliegen?
Ja, schönen Dank. Ich möchte einhaken bei der Rolle des Gehirns. Inwieweit das nur im Zusammenhang von dem Rest des Körpers gedacht werden kann, als so wichtiges zentrales Organ oder ob es vielleicht doch allein schon der Sitz des Bewusstseins sein könnte. Wenn wir uns jetzt vorstellen, welchen Teil des Körpers könnten wir denn isoliert überhaupt noch betreiben, sodass ein Vermögen besteht, sich zurückzuerinnern, dann würde ich sagen, wenn man von mir nach einem Unfall oder wie auch immer, das Gehirn ausbauen und immer mit schön mit Glucose und Sauerstoff angereichtem Blut durchpumpen würde, dann gehe ich davon aus, dass ich mich immer noch wehmütig zurückerinnern könnte, daran, wie das war, als ich noch einen Körper hatte. Natürlich wäre ich im Login. Das heißt, man könnte von mir keine Reaktion mehr nach außen bekommen. Ich könnte mich nicht mehr mitteilen. Ich würde auch nichts mehr spüren von außen. Aber die Zurückerinnerung, das Denken, denke ich, wäre noch möglich. Und da möchte ich fragen, ob ich da möglicherweise ein falsches Verständnis habe. Denn zu Beginn dieser Diskussion klang es ja so, als würde das Gehirn nur im Zusammenhang mit dem Rest des Körpers überhaupt als, ich sag mal, Sitz von Entscheidungen und Bewusstsein gedacht werden können. Vielen Dank.
Spannende Frage, Herr Wilhelm. Herr Fuchs macht sich schon Richtung Mikrofon auf.
Ja, also das ist die Frage nach der Gehirntransplantation. Auch eine natürlich fantastische oder fiktive Vorstellung. Wir müssen uns das nicht wie eine Herztransplantation vorstellen, sondern eigentlich mehr wie das klassische Köpfen, also der Unterbrechung der Verbindung von Gehirn und übrigen Organismus, die eigentlich mit dem Tod, mit dem sofortigen Tod verbunden ist. Dass das sozusagen mal technisch überwunden werden könnte, dieser Tod des Organismus, ist natürlich schon eine fantastische Vorstellung. Vielleicht nicht per se oder theoretisch auszuschließen, aber man muss sich vorstellen, dass der gesamte Lebensprozess schlagartig unterbrochen würde und dass es möglich sein müsste, das Gehirn dann sozusagen wieder an einen anderen Organismus anzuschließen, und das müsste dann auch noch funktionieren. Zwei Einwände gegen die Vorstellung. Erstens, natürlich ist es dann immer noch der andere Organismus, der dem Gehirn wieder eine Einbettung ermöglicht, die dann Bewusstseinsprozesse möglich macht. Also, dass das Gehirn für sich sozusagen einfach weiter bewusst ist oder denkt, ist einfach Fantastik. Es müsste also in den Organismus eingebaut werden und wieder sozusagen belebt werden. Zweitens, dass diese Verbindung des Gehirns mit dem übrigen Organismus dann funktioniert. Das heißt, dass das transplantierte Gehirn eigentlich zu diesem neuen Organismus überhaupt passt, wenn es denn technisch überhaupt möglich wäre, ist auch schon eine fantastische Vorstellung, denn das Gehirn ist, hört ja da nicht auf am oberen Rücken, am der Schädelbasis, sondern es ist über das zentrale Nervensystem so in den Organismus eingelassen, dass hier auch fortwährend Passungen bestehen. Also sozusagen, dass die Einstellung des gesamten Organismus muss zum Gehirn passen und seinen Dispositionen. Sonst würde man sich quasi in einem fremden Haus wiederfinden, in dem man überhaupt keine Zimmer kennt und überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist. Ja, also selbst wenn Bewusstsein also wieder entstehen würde, müsste es sich ja sozusagen ja noch mit dem übrigen Organismus verbinden lassen, dieses neue Gehirn. Das ist auch eine zumindest fragwürdige Vorstellung. Es würde wahrscheinlich ein hochgradig gestörter neuer Mensch entstehen, der jedenfalls sicher nicht einfach ihre Lebensprozesse fortsetzt, sodass sie sich wehmütig an ihre Kindheit erinnern können. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich zumindest.
Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich ein bisschen Zeitnot. Wir haben noch eine Frage. Herr Hofmeister, schaffen Sie das im Staccato? Dann würde Herr Gassner noch einmal kurz antworten können.
Entschuldigung. Ganz schnell, wenn man sagt, man braucht viel Organismus und nicht nur Gehirn, kann man bei Robotern immer mehr durch Sensorik ersetzen. Wo ist die harte Grenze, dass Sie sagen, ab da kann eine Maschine kein Bewusstsein mehr haben?
Ich glaube, da grundlegende oder zumindest deuten alle Indizien darauf hin. Also wir kennen derzeit nur lebendige Systeme, die auch Bewusstsein entwickeln. Also wir haben sehr, sehr komplexe Roboter im Vergleich zu relativ, ich sage jetzt mal, unkomplexen Lebewesen. Aber wir wüssten jetzt von auch sehr komplexen Robotern nicht, dass sie Bewusstsein entwickelt haben. Aber wir haben eben durchaus relativ einfach strukturierte Lebewesen, die auch schon so etwas wie eine Art Innenleben aufweisen, auf das Professor Fuchs ja auch hingewiesen hat. Also wir können sozusagen immer einen Organismus von zwei Seiten betrachten, von dieser externen dritten Person-Perspektive und von dieser subjektiven Innenseite, von dieser Seite des Gefühls her. Also alles, was wir derzeit wissen, ist, dass Organismen diese Innenseite mitentwickeln, dass das ein Vermögen ist, das mit dem Organismischen einhergeht, während wir bei auch sehr, sehr komplexen Robotern keine Indizien dahingehend haben, dass die auch nur sehr rudimentäre Formen eines Innenlebens entwickelt hätten.
Wunderbar. 13 Uhr und 25 Sekunden. haben es fast geschafft. Vielen, vielen Dank für diese Stunde am Mittag. Ich gehe davon aus, dass viele das irgendwie in die Pause schieben, dabei vielleicht essen oder bügeln oder irgendwas machen. Deshalb bin ich immer so bedacht, dass wir auch wirklich pünktlich aufhören, weil der Rest des Tages ja noch durchstrukturiert ist. Lieber Herr Professor Fuchs, lieber Herr Professor Gasser, vielen Dank für dieses ausgesprochen spannende Gespräch. Ich habe viel gelernt, habe auch noch wieder einige Fragen notiert für vielleicht mal spätere Runden. Danke Ihnen beiden für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben.
Gerne.
Ja,
Und dann möchte ich
danke.
mit zwei Ankündigungen enden. Wir haben mit Blick auf die nächste Woche im Akademiegespräch am Mittag ist Herrn Reinhard Kardinal Marx zu Gast und wird über Kult und Welt mit mir reden, darum, warum er glaubt, dass gerade die gottesdienstlichen Vollzüge die gesellschaftspolitische Relevanz der Kirche ausmachen. Dazu herzliche Einladung, fast jeden Mittwoch um 12 auf diesem Kanal. Und nochmal danke in die ganze Runde auch für die klugen Fragen aus der Teilnehmerschaft und bis nächste Woche. Wiederschauen.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.